Zeit eine hohe oder ein hohes Maß an Flexibilität von uns gefordert wird und wir ja manchmal von heute auf morgen uns auf eine neue Situation einstellen müssen. Mir macht es bewusst, mit welcher Selbstverständlichkeit wir diese jahrzehntelange Gnade genommen haben, eigentlich in Freiheit zu leben, Dinge tun zu können ohne große Einschränkung. Und jetzt müssen wir halt umdenken. Aber ich bin dankbar für alle, die die Flexibilität mitmachen und vor allem auch für die Leute, die sich ganz schnell zum Beispiel an der Technik umstellen, neue Mittel und Wege finden, dass wir hier nicht ohne Lobpreis stehen, sondern dass wir eben trotzdem was haben und ja, wir werden es weiterentwickeln. Vielen Dank an alle. Falsch rum. Ich mache ja heute die Fortsetzung vom letzten Mal. Da ging es um Bestimmung finden und heute geht es um Bestimmung finden, die zweite. Oder wie finde ich meine Berufung? Oder was ist Berufung? Ich habe ja letztes Mal oder bin davon ausgegangen, dass es allen oder den meisten so geht wie mir. Wenn man das Wort Berufung hört, dann denkt jeder an eine bestimmte Aufgabe, eine Wegstrecke, einen Platz, an dem man arbeitet, an dem man dient, vielleicht auch einen Beruf, den man als erfüllend oder als sinnerfüllend empfindet. Und ja, vor allem junge Leute, wenn sie so ihr Nest bauen, sage ich mal, oder ihr Lebensfundament bauen, die suchen dann schon auch, wo geht's hin, was ist meine Bestimmung, in welche Richtung gehe ich. Und ich habe das letztes Mal ja dann ein bisschen gekippt und habe euch erzählt, was unsere eigentliche Bestimmung ist. Ich habe euch von Brennan Manning erzählt und aus diesem Buch Kind in seinen Armen. Und unsere eigentliche Urbestimmung ist es, ich sage diesen Satz nochmal, ich finde den toll und ich muss zugeben, ich sage mir den jetzt unter der Woche manchmal und es macht was mit mir. Definiere dich ganz radikal, oder das heißt nicht mit, sondern als einen Menschen, der von Gott geliebt ist. Definiere dich ganz radikal als einen Menschen, der von Gott geliebt ist. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück für die, die nicht da waren. Brennan Manning war ein katholischer Priester, der sein Leben so ziemlich an die Wand gefahren hat und der Zeit seines Lebens mit Alkohol gekämpft hat, der mit vielen Charakterschwächen und sonstigem gekämpft hat. Und trotzdem hat Gott ihn außergewöhnlich benutzt. Er hat vielen, vielen Menschen mit dem, was er über die Gnade gesehen, erlebt und auch weiß über die Gnade Gottes und die Liebe, hat er Menschen gedient und hat dazu beigetragen, dass sich viele Leben radikal verändert haben. Berufung heißt nicht Perfektion. Aber das Wichtigste und der ursprüngliche Ausgangspunkt ist und bleibt, wir sind von Gott geliebt und zwar so, wie wir sind, erstmal. Und das ist ein Ausgangspunkt, der letztlich auch darin führt, wie geht mein Weg weiter, was wird aus mir, was ist meins, wo gehe ich hin. Das sollte eigentlich, wenn wir gesund laufen, die Basis und die Grundlage unseres Lebens sein. Also ich komme aus einer Ära, sage ich mal, ich bin ja im christlichen Umfeld aufgewachsen. Da ging es auch viel um Dienst, es ging viel um Berufung und meine Generation, junge Leute, das war sehr üblich damals, dass man dann geguckt hat, kann ich auf eine Jüngerschaftsschule, kann ich auf eine Bibelschule, gehe ich vielleicht mal in die Mission, wo ist mein Auftrag? Und ich kenne viele, die so erstmal diese Richtung angestrebt haben. Und tatsächlich sind auch manche dann irgendwo gelandet und haben oder dienen heute noch an bestimmten Stellen. Aber genauso viele gab es und gibt es auch heute noch, die dann irgendwo in dieses sogenannte normale Leben zurückgekommen sind. Und unsere Ausrichtung war schon viel Dienst. Tu das, was tun wir, wie sind wir, was müssen wir tun? Und nicht erst die Liebe. Ich bin jetzt alt genug, aber ich fange jetzt vielleicht die letzten Jahre erst so an, mehr zu begreifen, was es heißt, eine Tochter zu sein. Vor vielen Jahren hat ein Prophet mal über mir gesagt, du bist eine gute Dienerin, aber du bist eine noch bessere Tochter. Ich habe das damals schon verstanden, hier. Aber da ist es heute noch nicht 100%. Und ich weiß nicht, wem es auch so geht. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal ein bisschen weiter. Was ist Berufung? Ich weiß nicht, wie es euch geht, Aber ich denke, so die meisten denken schon so eben an den Platz, in dem man dienen kann. Vielleicht Lobpreisleiter, in die Mission, in der Technik, Kinderstundenarbeit oder auch in der Welt einfach, sagt man so in der Welt, aber auch im Beruf. Wenn man einen Beruf hat, ja, ist auch eine Berufung, steckt ja auch das Wort drin. Aber was ist Berufung wirklich? Es gibt viele Geschichten in der Bibel von vielen, vielen, vielen Menschen, die wir alle nicht kennen, aber aus der Bibel die Namen kennen und die Geschichten, die alle eine unterschiedliche Berufungsgeschichte haben. Ich denke zum Beispiel an Mose. Mose hat eine besondere Geschichte. Er hatte eigentlich schon so eine Art, ich sag mal, eine bis dahin noch nicht erkannte Ausbildung am Königshof, am Haus des Pharaos, wo er eigentlich schon eine Ausbildung auch bekommen hat, ohne dass es wusste und auch vielleicht auch ohne dass es wollte. Und er ist dazu berufen worden, das Volk Israel durch die Wüste ins Land Kanaan zu führen. Und was war seine Antwort? Ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht reden, such dir einen anderen. Aber Gott hat einfach nicht aufgehört, er hat nicht nachgelassen. Und er hat sich rufen lassen, und wer die Geschichte kennt, er ist mit diesem Volk 40 Jahre durch die Wüste getrappt. So hat sich es wahrscheinlich keiner vorgestellt. Aber er hat es mitgemacht und er ist mitgezogen, er hat Gott gesucht, er ist in seine Berufung gekommen. Und das hat ihn natürlich auch was gekostet. Jeremia hat gesagt, ich bin zu jung, such dir einen anderen. Aber Gott wollte den. Dann gibt es die Geschichte von der Esther, die ich sehr faszinierend finde, wer die kennt. Esther hat bei ihrem Onkel gelebt, dem Mordechai, und sie waren Juden. Und es war eine Zeit der Verfolgung der Juden. Und ich glaube, der Stellvertreter vom Königshof, der hat eigentlich vorgehabt, die Juden auszulöschen. Und Mordechai wusste das. Und er hat die Esther gebeten. Also war dann auch noch so, dass der König seine Frau verstoßen hat und er hat eine neue Frau gebraucht. Ich meine, da gab es noch viele, da gab es ja ein Harem, aber er wollte eine neue Frau. Und Mordechai hat die Esther gebeten, sich dorthin zu begeben. Und ja, ich denke, er hat einfach gewusst, dass Gott sie berufen hat, dort eben die Frau des Königs zu werden. Sie ist durch eine lange Schleife von Vorbereitungen gegangen. Sie ist geölt und gesalbt worden, die Schönheit hervorgehoben. Man hat ihr erklärt, was der König alles so liebt. Und sie ist tatsächlich die Frau vom König geworden. Und sie konnte Einfluss nehmen, dass das Volk, die Juden, verschont geblieben sind. Das ist auch eine besondere Geschichte. Und wenn wir an Berufung denken, denken wir oft an sowas. Und dann gibt es noch die Ruth. Die Ruth. Es gibt ein Buch Ruth. Die steht nicht im Guinness-Buch der Rekorde. Die Ruth hat ihren Mann verloren. Die Schwiegermutter war auch schon Witwe, sprich der Schwiegervater hat auch nicht gelebt. Und ja, sie haben ein armes Land, sie waren arm. Und wenn ich es richtig weiß, gab es eben auch eine Hungersnot. Und dann hat die Naemi, die Schwiegermutter von der Ruth, beschlossen, ich gehe in ein anderes Land und schaue, ob ich dort leben kann. Und die Ruth hat zu ihr gesagt, und ich gehe mit. Und Naemi hat gesagt, nein, bleib du hier. Und Ruth hat gesagt, nein, wo du hingehst, will ich auch hingehen. Und sie ist mit ihrer Schwiegermutter in ein anderes Land gegangen. Sie hat sich auf dem Feld betätigt und sie hat die Ähren, die eben durch das Dreschen hinten rausgefallen ist, hat sie gesammelt, damit sie was zu essen hatten. Und der Verwalter über diese Äcker, der hat das beobachtet und hat seinen Schnittern sie angewiesen, lasst es liegen, lasst ein bisschen fallen, dass sie versorgt sind. Später ist sie die Frau von diesem Mann geworden. Da steht eigentlich nirgends wirklich so eine große, sie ist nicht zur großen Leiterin geworden. Ich weiß nicht, ob sie dann noch Kinder hatte, ob sie eine große Kinderschar hatte oder was für was Besonderes, sage ich mal, diese Ruth eine Berufung hat. Aber Gott war es wichtig, dass diese Ruth in der Bibel erwähnt wird. Das klingt nicht nach was Besonderem, das klingt nach uns. So was ganz Normalem, Unspektakulärem. Aber für Gott nicht. Sie hat ihre Schwiegermutter nicht im Stich gelassen, sie ist mitgegangen und hat für beide gesorgt. Als ich eben noch jung war, natürlich denkt man so, was mache ich mal? Und mein Ziel war es auch eigentlich so, ein bisschen irgendwo mal in irgendeinem Werk vielleicht so vollzeitlich mitzuarbeiten. Was? Keine Ahnung. Und ich habe schon vor ein paar Jahren mal erzählt, ich lebe ein Leben, das ich so nicht wollte. Ganz ursprünglich. Ich wollte nie heiraten, ich wollte keine Kinder. Und wenn heiraten, wollte ich nie einen Pastor. Ich habe die Frauen, die immer unbedingt einen Pastor heiraten wollten, nie verstanden. Ich wollte kein Haus, ich wollte dies nicht und jenes nicht und das nicht. Und ich wollte auch nicht Hausfrau sein. Ihr kennt mich jetzt ein paar Jahre. Ich habe geheiratet, wir haben 3 Kinder, wir haben ein Haus. Mein Mann ist Pastor, ich bin seine Frau und ich bin Älteste. Und jetzt predige ich auch noch. Ich bin viele Jahre in Asch gewesen, also unsere Muttergemeinde auf der Alp. Und wir hatten da eine große Jugend. Und der Jugendleiter, der war so alt wie ich, oder ist heute noch so alt wie ich. Und ich habe den so beobachtet mal und habe so gedacht, der macht es echt gut, wäre nicht meins. Ein bisschen später haben wir Ehingen gegründet. Wir hatten da auch so eine junge, erwachsene Jugendarbeit. Und wir hatten jemand, der das geleitet hat, der hat auch im Haus gewohnt. Und eines Tages beschließt der junge Mann, er geht jetzt auf die Bibelschule. Also haben wir Nachfolger gebraucht. Was haben wir gemacht? Wir haben gebetet. Und was habe ich gedacht? Da kommt irgendeiner von außen, woher auch immer und warum auch immer, aber der kommt, der ist ideal und der übernimmt es. War mir glasklar. Und dann sind wir auf eine Wochenendfreizeit gefahren und im Lobpreis habe ich es gewusst, du bist dran. Ein paar Jahre vorher habe ich gedacht, nee, könnte ich nicht. Habe ich gedacht, oh nein, Herr. Dann habe ich das zu Rolf gesagt und der guckt, er war so ein ziemlich großer und ihr kennt mich ja. Der hat so auf mich runtergegrinst und hat gesagt, ja, ich weiß. Prima. Also gut, habe ich das übernommen und es war eine heiße Zeit, das kann ich euch sagen. Ohne Hilfe, unter anderem Irmgard war damals schon dabei, hätte ich das nicht gepackt. Das war in der Bernhofstraße und da sind manchmal eben auch Leute reingekommen, die nicht mehr so ganz nüchtern waren. Also da hat schon Szenen gegeben, ohne kräftige Männer und hilfreiche Frauen an der Seite hätte ich umgekehrt. Und nach 2 Jahren hat es dann Willi übernommen, da war ich aus dem wieder raus. Ein paar Jahre später waren wir mit unseren damaligen Vorgängern, sage ich jetzt mal, mit Martinis im Urlaub. Und ich weiß heute noch, wie wir in der Küche gestanden sind und meine Vorgängerin, ich weiß gar nicht warum, sagt die zu mir, du wärst eine gute Pastorenfrau. Und ich sage, na, hast du eine Ahnung? Willi kommt in diesem Urlaub auf mich zu und sagt, du, ich habe so einen komischen Eindruck, jetzt bist du dran, Gemeindeleitung. Ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, nee, Herr, schon wieder was ich nicht will. Ich habe unsere Vorvorgänger gekannt, ich kannte unsere Vorgänger und ich habe ein bisschen gewusst, was da so auf einen zukommt. Und das war nicht mein Lebenstraum. Aber wenn Gott sagt, bin ich bereit. Ein paar Wochen später kommt eben der Jürgen auf den Willi zu und sagt, nee, es war so, dass er dann im Ältestenrat gesagt hat, er kündigt und er geht auf die Ignis-Akademie. Und dann haben wir geschluckt und haben wir gedacht, okay, jetzt wird's ernst. Willi hat nichts gesagt. Und irgendwann kommt der Jürgen dann auf den Willi zu und sagt, du, ich habe so einen Eindruck, du bist jetzt dran. Dann war ich Pastorenfrau. Dazwischen haben wir dann noch 3 Kinder bekommen, hätte ich auch nie gedacht. Und irgendwann war es dran, die Frage, Älteste ja oder nein, habe ich mich lang gewehrt, gut, ich war ja schon mit drin, aber habe ich gedacht, nö, den Titel brauche ich nicht. Und irgendwann von jetzt auf nachher war mir klar, das ist dran. Und so ging mir es ganz oft, das ist meine persönliche Geschichte. Aber, was ich auch gemerkt habe, es ist gut. Wenn ich mein Leben so gelebt hätte, wie ich mir das vorgestellt, ich habe mir auch gar nicht viel vorgestellt, aber ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre. Es ist super gut. Es ist meine Berufung, ob ich es verstanden habe oder ob ich es heute noch verstehe. Nö, nicht unbedingt immer, aber es ist meine Berufung. Und ich fühle mich wohl drin und Gott gibt. Der lässt uns nicht im Regen stehen. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ich habe so ein paar Samenkörner im Herz, aber die sind weder reif noch, die sind nur gesät. Und ich bin gespannt, ob da noch irgendwas in die Richtung kommt oder nicht. Aber es ist egal. Das heißt, wir kriegen noch eine nächste Berufung, wir stehen in unserer nächsten Berufung, wir werden Großeltern. Ja. Wieder was Neues. Ja, wie erkenne ich, was für mich dran ist? Ich denke, es gibt Leute, die wissen es ganz früh, es gibt Menschen, die wissen schon als Kind, ich werde mal Missionar, ich werde Pastor, ich werde ITler, ich werde Pilot. Es gibt's. Dann gibt es Leute, die kreisen von hier nach da, brechen 3 Studiengänge ab oder versuchen sich überall, die wissen es einfach nicht. Und nichts ist wirklich richtig und nichts ist falsch. Für Gott ist es kein Problem. Wenn er eine Berufung hat, gibt es nur eins für uns. Ja zu sagen, Herr, hier bin ich. Und er wird uns dahin bringen. Und ich sage euch was, wenn er mich dahin gebracht hat, dann schafft er es bei jedem. Ich war so kompliziert. Mir wäre es am liebsten gewesen, ich hätte ein Einschreiben bekommen vom Himmel und es wäre da schwarz auf weiß gestanden. Ich habe mich so dumm angestellt, aber irgendwie hat es Gott geschafft. Ich weiß bis heute nicht wie, aber er hat es tatsächlich hingebracht. Manchmal habe ich auch Dinge einfach gewusst. Manchmal haben wir echt was im Herzen. Oder es gibt ja auch so Dinge, die, da spüren wir einfach, da haben wir eine Begabung oder ein Herz. Ich weiß, ob ich ein Instrument gut spielen kann, ob ich musikalisch bin und ich weiß, ob ich singen kann. Ich weiß, ob ich da vorne was hinkriege oder nicht. Ich weiß, ob ich einigermaßen reden kann. Ich weiß, ob ich mit Kindern umgehen kann oder mit älteren Leuten. Ich weiß, ob ich in einem Büro Tussi bin oder ob ich lieber Krankenschwester werde. Es gibt Dinge, die weiß man. Und das kann sehr wohl auch in die Richtung Berufung führen. Ich bin Bürokauffrau und ich habe das sehr, sehr gern gemacht und habe nach unserem ersten Kind nie wieder in dem Beruf gearbeitet. Aber ich schmeiße seit Jahren unseren Bürokram, Gemeinde und privat. Das ist einfach meins. So wie Lobpreisleiter es einfach ihrs ist oder die Techniker, die sich dafür interessieren. Also ich melde mich nicht, Thomas. Das ist nicht meine Welt. Hängt auch von den Fähigkeiten ab. Die Willow Creek Leute, ich weiß nicht, wer Willow Creek kennt, sehr bekannt, und die sagen, schau, was dir liegt. Wo ist dein Herz? Wo ist dein Talent? Wo ist das, was du gut kannst? Setz das ein. Also ich weiß nicht, ob sie es heute noch so machen, aber die haben viele Jahre so gearbeitet, zumindest einen großen Teil davon, und haben eben die Leute mit bestimmten Begabungen auch entsprechend eingesetzt und haben sie ermutigt. Das, was dir liegt, was du gut kannst, wenn du weißt, du kannst gut mit Kindern umgehen, dann mach Kinderarbeit. Wenn du weißt, du liebst, Entschuldigung, meine Stimme hat gerade ein bisschen Kratzer, du liebst es, Menschen einzuladen, Menschen zu besuchen, sich um sie zu kümmern, dann tu das. Es gibt einfach Dinge, die lieben wir zu tun und andere Dinge, die machen wir nicht gern. Willi hat mal eine Geschichte gehört von einer Kinderstundenmitarbeiterin, die hat nach 20 Jahren Kinderdienst gesagt, das war halt das Kreuz, das ich tragen musste. Die hat irgendwas falsch verstanden. Gott legt uns keine Arbeit auf, dass wir das als Kreuz tragen. Das ist eine ganz andere Bedeutung. Wenn ich das mache und ein Herz dafür habe, dann investiere ich mich drin. Und manches entwickelt sich einfach. Also bei mir war es wirklich so. Ich habe nicht gewusst, dass ich einmal von hier nach da springe. Ich bin halt einen Schritt gegangen, ich bin den nächsten Schritt gegangen und bin wieder den nächsten Schritt gegangen. Und ich weiß auch nicht, was der nächste ist. Aber ich habe Ja gesagt zu Gott und ich habe gesagt, ja, ich will, mach du, aber rüst mich dann auch aus. Und das tut er auch. Ich glaube, da muss man mal dafür beten. Es gibt in der Bibel, in Matthäus 25, Vers 14 bis 30, eine Geschichte, wer sie kennt, von einem Gutsbesitzer, sage ich jetzt mal, und der hatte eine lange, lange, lange Reise vor. Und er hat seine Verwalter zu sich gerufen und hat denen, also ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, weil das sehr, sehr lang ist, und hat denen, in alten Übersetzungen heißt es Talente verteilt, in den neueren heißt es Silberstücke, also Pfund oder also eine Menge einfach Silberstücke verteilt, und hat gesagt, arbeitet damit, ich vertraue euch das an, ich bin lange weg, macht ihr das jetzt. Und der eine, ich bleibe jetzt mal bei den Talenten, der hatte vielleicht 10 Talente, der andere hatte 5, einer hatte 3 und einer hatte 1. Und dann ist er nach einer langen, langen Zeit zurückgekommen und hat die Verwalter wieder zu sich gerufen und hat gesagt, so, und jetzt erzählt mal, was habt ihr mit dem gemacht, was ich euch gegeben habe? Und die meisten haben es verdoppelt. Die waren einfach geschäftstüchtig, die haben damit gearbeitet und die haben die doppelte Menge rausgeholt. Und er war sehr zufrieden und hat gesagt, das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Und wenn ihr, weil ihr treu wart in dem, was ich euch gegeben habe, kann ich euch über Höheres setzen. Und dann kam der mit dem einen und er hat gedacht, naja, wenn ich das jetzt verbasel, dann habe ich gar nichts mehr, ist eh schon nicht so viel. Ich vergrab's lieber und schütze es vor Dieben und Sonstigem und bring's ihm wieder zurück, wenn er wiederkommt. Und ihr könnt euch vorstellen, der Verwalter war nicht so begeistert. Der hat ihn echt ein bisschen gerüffelt und hat gesagt, das geht so gar nicht, du hättest damit wuchern können. Du kannst auch aus wenig viel machen. Und er hat ihm alles weggenommen, hatte keine Aufgabe mehr. Und ich finde, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Und ich glaube, viele von uns denken wohl immer noch, ja, mein Dienst oder dieses oder meine Aufgabe oder meine Arbeit oder vielleicht auch meine Familie. Manche Frau ist einfach berufen, Mutter zu sein. Mit Leib und Seele. Das ist eine super Berufung. Das ist eine Berufung mit Zukunft. Und ich habe heute Morgen mit Willi noch kurz drüber gesprochen und er hat dann auch noch ein paar Gedanken gehabt und die sind noch besser gewesen als meine. Die habe ich mir gleich mal aufgeschrieben. Was sind denn unsere Talente? Wir sagen, klar, Talent, ich habe ein Talent für Tanzen, Singen, Reden, egal. Hat nicht jeder. Bei weitem nicht jeder. Aber sind wir deshalb umsonst hier? Haben wir keine Berufung? Haben wir dann keine Bestimmung? Es gibt ja auch Menschen, die sind eingeschränkt, körperlich eingeschränkt, die sind krank, die können gar nicht, ich weiß nicht was alles machen. Haben die keine Berufung? Doch. Wir haben viele Talente von Gott bekommen. Wenn ich eine Stimme habe, dann habe ich ein Talent, ich kann reden. Wenn ich mich bewegen kann, habe ich schon mal ein zusätzliches Talent. Zeit. Jeder von uns hat genau gleich viel Zeit. Zumindest, ja, die ist gut ausgefüllt bei vielen und manchmal auch überfüllt. Aber Zeit haben wir. Gott hat uns Zeit gegeben. Wir haben Finanzen, mehr oder weniger. Viele haben hier im Land Häuser. Die allermeisten haben mindestens ein Auto. Und. Das sind alles Talente. Die scheinen unscheinbar zu sein. Die sind ja so selbstverständlich, die sind normal. Und irgendwie sind die ja auch für uns. Ja, auch. Aber ich kann meine Zeit auch teilen mit Menschen, die Zeit brauchen, die Gemeinschaft brauchen, die Ansprache brauchen, die vielleicht einfach mal ein Ohr brauchen oder einen Rat. Das ist ein Talent. Und da gibt es Leute, die sind da sehr, sehr gut drin. Die kommen irgendwo hin, gell, Bela? Oder Thomas, und die sind sofort in ein Gespräch verwickelt. Und die sind um eine Kurve rum bei Jesus. Es gibt Leute, die haben das einfach mitbekommen. Und auch wenn es nicht so ist, einfach freundlich, nett mit jemandem zu reden, das tut vielen Menschen gut. Ich glaube, dass wir oft gar keine Ahnung haben, in welcher Armut manche Menschen leben. Ein Auto, da kenne ich auch jemanden oder viele Leute, mehrere Leute, die fahren die einen von hier nach dort, wenn sie keins haben oder gehandicapt sind. Das ist ein Talent und das ist super wichtig. Gastfreundschaft. Früher war ein Sonntag ohne Gäste für uns undenkbar. Heute packe ich es auch nicht mehr so, heute machen wir das eher unter der Woche. Und ich weiß, es sind viele heute einfach auch gut ausgelastet. Es ist nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren. Aber auch Gastfreundschaft, das kann eine Gabe sein. Oder besuchen Leute, um sich zu kümmern. Es gibt ein Telefon. Das reicht ganz oft. Oder jemand hat ein ausgeprägtes Organisationstalent. Jede Firma, jede Gemeinde ist froh über solche Leute. Oder auch eine Familie, wenn einer drin ist, der sich ein bisschen mit Organisation auskennt. Ja, das ist ein Talent und es gibt viele mehr. Und wir vergraben die oft und denken, naja, wir denken oft gar nicht dran. Wir nutzen das für uns, vielleicht noch für ein paar andere, aber dass vielleicht das eine Gabe sein kann, mit der ich wuchern könnte. Das vergessen wir. Wir vergraben es. Bestimmung ist nicht in erster Linie, mich ausbilden zu lassen für den Missionsdienst. Das kann sein, natürlich. Nicht jeder wird ein Reinhard Bonnke. Aber manch einer steht in einer kleinen Gemeinde in der Heufelder Straße und predigt. Oder gibt ein Zeugnis. Oder ermuntert andere. Wir hatten vor langen Jahren einen Mann bei uns in der Gemeinde, der ist vor vielen Jahren dann auch weggezogen, der Martin Hecker, wer ihn noch kennt. Der Martin war ein ziemlicher Freak. Und wir haben heute noch immer wieder mal schreibt er. Und das ist total witzig. Oder wenn wir schon mal telefoniert haben und ich ihn frage, wie geht's dir? Ich weiß es bis heute noch nicht. Ich weiß nicht, was der Mann macht. Keine Ahnung. Der erzählt nichts von sich, aber er ermutigt immer andere. Der kennt die Bibel auswendig und es ist ein totaler Ermutiger. Also, spannend. Für Gott zählt nicht, ob ich ein Mose bin oder ob ich eine Ruth bin. Er zählt nicht, hattest du so viel oder nur so viel. Wir teilen das ein. Boah, der ist begabt, der kann predigen, der kann auch noch singen, der kann noch, was weiß ich, der kennt sich in der Technik. Es gibt solche Multitalente. Und ehrlicherweise, ich bewundere das auch. Ich finde das schon auch genial. Und manchmal würde ich gerne ein bisschen mehr können, ehrlich. Aber ich bin halt nicht so. Und ich habe mein Talent, ich habe mein Pfund. Und mit dem kann ich wuchern. Und Gott wird mich nicht fragen, na, hast du in der Gemeinde auch einen guten Lobpreis geleitet? Ich sage es jetzt mal sehr salopp, Gott sei es gedankt nicht. Ihr werdet nicht mehr hier. Dazu hat er andere berufen. Die Ruth hat er nicht gefragt nach einem großen Job oder dass sie, was weiß ich, heute würde man sagen, warst du im Guinness-Buch der Rekorde oder trittst du im Fernsehen auf. Da hat er die Ruth nicht gefragt, aber sie steht trotzdem in der Bibel. Und da gibt es viele Geschichten in der Bibel, auch von Menschen, die waren eigentlich verhältnismäßig unscheinbar, aber so wichtig, dass sie erwähnt werden. Und wir werden eines Tages auch gefragt, was hast du mit deinem Pfund gemacht? Und es kommt nicht auf das Pfund an. Ob vielleicht macht es mal auch, ich denke jetzt auch, im Moment sind jetzt wenig Jüngere da so, da geht es natürlich schon noch ein bisschen mehr so drum, das weiß ich, und das ist auch richtig, zu sehen, was ist so mein roter Faden im Leben. Da hängen viele Dinge dran. Es hängt dran, was für einen Beruf ergreife ich, wen heirate ich. Ich kann meine Berufung, die ich eigentlich habe, in die Schublade schieben, wenn ich jemanden heirate, bewusst heirate, sage ich jetzt mal, der von vornherein sagt, nö, da gehe ich nicht mit. Aber du weißt, dass du eigentlich einen Ruf hast, zum Beispiel nach Afrika oder was weiß ich, wohin, zu den Mongolen oder so. Ich weiß das von Leuten. Ich glaube nicht, dass es bewusst war, aber das klappt einfach nicht so, wie es eigentlich geplant war oder gedacht, weil es einfach von der Konstellation her nicht passt. Da hängen viele Dinge drin, aber nicht alle. Es ist nicht ausschlaggebend, wo ich wohne. Meistens ist der Job auch nicht unbedingt ausschlaggebend. Es ist auch nicht unbedingt die Firma ausschlaggebend und auch nicht die Gemeinde, in der ich bin. Also wir wissen definitiv, das ist unsere Gemeinde und ich weiß, das wissen auch viele, aber es ist nicht, dass Gott nachher sagt, Moment mal, wieso bist du nicht dahin gegangen und warst da? Aber was hast du mit deinem Pfund gemacht? Und wir, ich bin ja auch schon nicht mehr ganz so jung oder vielleicht die, noch ein bisschen älter sind, da läuft man dann vielleicht schon ein bisschen auch Gefahr, dass man mal denkt, naja, ich bin ja zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich kann nicht mehr so laufen, ich bin nicht mehr so mobil, man lässt nach. Spielt für Gott keine Rolle. Ich kann selbst liegend beten. Und das ist wahrscheinlich der höchste und der wichtigste Dienst, den wir überhaupt haben können. Und jetzt habe ich auch schon gelesen von Menschen, die gelähmt waren oder im Bett lagen, die haben gebetet. Oder man kann zum Telefon greifen oder man lädt mal jemanden zu sich ein. Jeder hat, also fast jeder hat einfach noch Möglichkeiten und jeder hat noch eine Bestimmung. Ich bin nicht weg. Gott kann uns noch gebrauchen und es hängt, wie gesagt, nicht an dem Großen, was wir als toll empfinden. Gott sieht es anders. Da gibt es kein Klein, kein Wenig, kein Nichts und kein Groß. Aber es ist wichtig, dass wir es einsetzen. Und am wichtigsten finde ich jetzt auch für mich, das zu lernen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes unter allen Umständen. Ich bin geliebt. Und nicht der Dienst macht es, nicht mein Tun macht es, nicht meine Heiligkeit macht es. Oh. Jetzt ist sie beleidigt, habe ich was Falsches gesagt. Das macht es nicht. Das ist es nicht. Auch nicht mein Versagen. Wir kennen Menschen, die haben große Charakterschwächen und Gott gebraucht sie. Brennan Manning, das war echt ein Chaot. Der war kaputt. Er hat manches geheilt bekommen oder es ist geheilt geworden. Er hat vieles aufgearbeitet und hat vieles auch bekommen, aber er ist nie ganz in diese Heilheit reingekommen. Und Gott hat ihn sowas von gebraucht. Aber er war immer dran. Er war offen, er hat Gott gesucht und er hatte dieses Ja. Das ist die Grundvoraussetzung, was Gott dann draus macht, ihn zu suchen. Und da möchte ich euch wirklich auch ermutigen, fragt nach oder schaut. Schaut erst, glaube ich, dass Gott mich liebt, so wie ich bin. Und wenn nicht, dann ist vielleicht die erste Aufgabe, dass wir suchen, woran liegt es denn, und Gott bitten, führ mich da rein, dass ich das glauben kann und weiß, ich bin geliebt. Also dieser eine Satz, definiere dich radikal als einen Menschen, der von Gott geliebt ist. Mir hilft es enorm, muss ich zugeben. Ich habe zwar noch was anderes, aber ich höre jetzt damit auf. Ich glaube, das war's. Wichtigste, und damit möchte ich einfach ermutigen, oder auch in dem, wo ihr einfach seid, wir können wuchern und letztlich ist einfach auch Treue gefragt, dran zu bleiben. Manchmal ist es gut, mit was aufzuhören, wenn ich spüre, das ist nicht mehr meins. Ich möchte es abgeben, ich gebe es ab oder es ist zu viel, ich mache 5 Sachen und es sind vielleicht auch nur 3 dran oder auch nur 1 richtig. Das ist alles richtig. Man muss nicht überbiegen und brechen, die Dinge immer durchziehen. Das heißt es nicht. Aber wenn ich das Empfinden habe, das ist noch meins, da treu zu investieren. Und eben das Erste, wir sind geliebt. Das muss unsere Grundlage werden. Und ich glaube auch, dass das jetzt eine Zeit ist, in der uns Gott das auch nochmal vor Augen führt, in der es vielleicht noch viel wichtiger werden wird, weil viele Dinge eben auch völlig anders sind. Wir können uns vielleicht manchmal auch nicht mehr über das definieren, was wir so tun. Es gibt viele Leute, die hocken jetzt wirklich teils zu Hause und es gibt nicht viel zu tun. Oder auch Homeoffice ist auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, wie mit vielen Menschen in einem Großraumbüro zu sein. Und es ändern sich Dinge. Und da muss ich wissen, das ist nicht meine erste Definition. Aber ich bin ein Geliebter Gottes unter allen Umständen. Amen. So, machen wir das aus. Okay. Jetzt bist du dran.
War interessant gerade, wer es beobachtet hat, wo Margot gerade gebetet hat mit diesem Räuspern, ne, wo sie gesagt hat, sie Gebet. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch gebetet hat, wo das wahrgenommen hat. Ich habe es gemacht und ich denke, manche andere auch. Und sie hat nachdem noch 1-2 Mal sich leicht geräuspert. Habt ihr das gemerkt? Ich fand es stark. Ich fand es echt, genau, schön. Aber einfach so, wie sanft Gott eben entschenkt und für jeden anderen eben auch als Bestätigung eben, hey Gott, ich brauche dich und Gott schenkt. Und deswegen immer wieder so, wer Gebet braucht, wem es Bedarf eben hat, hey, natürlich dann bete doch du oder lass für dich beten, mit Margot beschenkt worden ist, so sieht der andere auch beschenkt, logischerweise. Ja? Ich finde es gerade stark. Vielen Dank für deine Gedanken, Margot, war wie immer tief, war authentisch. Das warst du, ne? Wie Gott dich beschenkt, wie er uns damit auch beschenkt hat heute Morgen. Zum Abschluss noch 2 kurze Sachen. Das eine, wir werden nach dem Gottesdienst die Stühle an die Seite stellen und Tische reintragen für den Dienstag und brauchen dafür 6 Männer oder Frauen, die hier kurz Zeit haben, mehr bitte nicht, aufgrund eben der Abstände. Und deswegen, ich bitte kurz um Handzeichen, wer Zeit hat, da kurz zu helfen, streckt mal kurz die Hand, so ganz spontan, 1, 2, 3, 4, 5, langt schon, also die, wo gerade gestrickt haben, mehr bitte nicht. Genau. Und dann noch, mich hat heute Morgen noch Margot informiert, über die Philippinen von Chiongs. Es waren ja bereits vier, also Philippinen, unsere Missionare, wer es jetzt nicht unbedingt gleich kennen soll, sie, unsere Missionare, sind, wie gesagt, vier Taifune bereits drüber gegangen übers Land. Es sollen noch vier weitere kommen. Und wie Chiongs eben auch schreiben, wie sie bewahrt worden sind bisher von Gott. Und wie es auch reinschreibt, stellenweise, wie die Flüsse um 20 Meter eingestiegen sind, unvorstellbar, und obendrauf noch Corona zu kämpfen haben. Also geht es gerade richtig ans Eingemachte. Da sieht man mal, was dort abgeht. Und ich finde es umso dramatischer, wenn wir jammern, wenn wir Masken tragen müssen und haben alles. Und haben wirklich alles. Ich fand es beschämend, wie wir stellenweise mit unseren Problemen umgehen. Problemen, ne, Anführungszeichen, hier geht es um Leben und Tod. Eine ganz andere Dimension. Das ist nicht nur auf die Philippinen so, es betrifft viele andere Länder, auch ganz, ganz stark in Afrika. Aber hier, wie gesagt, Jungs, die bitten um Gebet, die bitten um Unterstützung, was wir auch gerne nachkommen möchten. Und ich möchte euch bitten, dass wir zum Abschluss noch gemeinsam dafür beten und dass wir aufstehen dafür. Und gerne auch noch zwei Tredos auf dem Herzen haben, für Chiongs, für das Land, für die Menschen auch zu beten, die bitten um Gebet.